Ich bin schon on air. Gut, dann möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zur Vorlesung zum Thema Arteriosklerose. Also der Dr. Ehren hat gerade bitte? Genau. Etwas über Herzinfarkt erzählt. Und worüber wir uns jetzt konzentrieren, ist, warum eigentlich Herzinfarkte entstehen. Nochmal zunächst zwei Begriffe, Arteriosklerose und Arteriosklerose. Die beiden Begriffe können Sie in der Literatur treffen. Und heutzutage benutzt man sie sozusagen wechselweise. Man sagt mal Arteriosklerose, manchmal sagt man Atherosklerose. Diese Begriffe haben eigentlich historische unterschiedliche Ursprung. Begriff Arteriosklerose wurde von Lobstein 1833 eingeführt. 1833. Der Lobstein klingt deutsch, aber der war eigentlich Franzose, ein Pathologe in Paris, und der hat bei der Charakterisierung von Gefäßen festgestellt, dass durch Alterung und durch die Hämodynamik in Arterienwand Veränderungen entstehen, die hauptsächlich durch Kalzifizierung charakterisiert werden. Der Begriff Arteriosklerose wurde von Marchand geprägt, und hier klingt der Name französisch, der war aber Deutscher. Nämlich der lehrte in Leipzig, und 1904 hat er festgestellt, dass das, was eigentlich Lobstein als Arteriosklerose beschrieben hat und als Hauptmerkmal Kalzifizierung definiert hat, hauptsächlich durch begleitende Intimaverfettungen charakterisiert ist. Und diese Intimaverfettungen hatte sozusagen als pathologisches Merkmal der Arteriosklerose hervorgehoben. Und seit diesem Zeitpunkt wurde es klar, dass eigentlich Arteriosklerose irgendwas mit Fett zu tun hat. Welche Fett war das? Konnte dieser Herr dann definieren, das ist Nikolai Anitschkow, das war russischer Arzt. Hier sehen Sie ihn noch vor dem Ersten Weltkrieg, als tatsächlich die Untersuchungen durchgeführt hat. Er hat übrigens diese Untersuchungen durchgeführt, als er Stipendiat in Deutschland war, also in Berlin im Labor, oder ehemaligen Labor von Rudolf Virchow. Dort hat er herausgefunden, dass die Fütterung von Kaninchen mit cholesterinreichen Diät zur Entstehung von Arteriosklerose führt. Und das war im Prinzip erstmal, als man begriffen kann, dass es nicht um irgendwelche Fetten handelt, sondern eben Cholesterin eine besondere Rolle in der Arteriosklerose spielt. Ein nächster Schritt war, herauszufinden, wo eigentlich Cholesterin in Arterienwand akkumuliert. Akkumuliert eigentlich Cholesterin in der Arterienwand als solche oder an irgendwelchen speziellen Stellen. Und dann hat man festgestellt, dass dort, wo zumindest die Akkumulation von Cholesterin beginnt und wo sie sich auch entwickelt, das sind die Makrophagen der Arterienwand, die durch Aufnahme von Cholesterin sich zu sogenannten Schaumzellen entwickeln, das heißt die Zellen, die ebenso schaumähnlich ansehen, beziehungsweise deren Inhalte so ein bisschen schaumähnlich aussehen. Und diese Erscheinung ist durch die Akkumulation von Cholesterin bedingt. Wie das im Verlauf des menschlichen Lebens aussieht, wurde von amerikanischen Pathologen Herbert Starr in den 50er und 60er Jahren untersucht. Und Starr hat herausgefunden, dass zur Akkumulation von Arteriosklerose eigentlich schon im Kindesalter kommt. Dort bilden sich so initiale Veränderungen, sogenannte Fettestreaks, die aus eigentlich aus mehreren einzelnen Schaumzellen bestehen. Anschließend entwickeln sich die Läsionen weiter. Die Makrophagen werden dann irgendwann nekrotisch, es sammeln sich Cholesterin extrazellulär, dadurch entstehen sogenannte Lipidkernen, in denen auch man Cholesterinkristalle beobachten kann. Irgendwann antwortet Arterienwand auf diese Cholesterinakkumulation dadurch, dass zur Akkumulation von Kollagen und auch zur Einwanderung und Proliferation von glatten Muskelzellen in der Arterienwand kommt, so dass es sich über diese Sammlung von Cholesterin so eine fibrotische Kappe entfernt. Die ist relativ stabil, aber manchmal reißt die und dann entsteht an dieser Stelle ein Thrombus. Normalerweise sind dann kleine Thrombi, die wieder durch Arterienwand quasi aufgenommen oder integriert werden. Kommt jetzt zur Entstehung eines großen Thrombus, dann, was Sie hier etwa sehen, dann kommt es das zu der Situation, die wir eigentlich befürchten und die wir auch vermeiden wollen. Das heißt, es entwickeln sich durch sagen wir, komplette Obstruktion der koronaren Arterie Myokardinfarkt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen drehen sich seit gut 100 Jahren die Forschung über Arteriosklerose im Prinzip um zwei Fragen. Ja? Welche Mechanismen liegen der Akkumulation des Cholesterins in Makrophagen zugrunde? Wenn wir in diese Mechanismen interferieren können, dann können wir vielleicht die Entwicklung, also die Akkumulation von Cholesterin hemmen, dadurch die Entwicklung von Atherom und dadurch können wir Morbidität, Herzinfarkt-Morbidität senken. Eine zweite Frage, woher stammen eigentlich die Makrophagen in der Arterienwand? Denn letztendlich in gesunder Arterienwand sollten wir keine Makrophagen finden. Makrophagen sind kein Bestandteil der gesunden Arterienwand. Also welche Mechanismen liegen der Akkumulation des Cholesterins in Makrophagen zugrunde? Da müssen wir erst denken, woher kann eigentlich Cholesterin in Arterienwand kommen? Und Sie wissen, dass Cholesterin zu den am wenigsten löslichen Molekülen im menschlichen Körper gehört. Eigentlich ist Cholesterin die unlöslichste Molekül, insbesondere wenn es in Verbindung mit Fettsäurenester, also als Cholesterinester, vorkommt. Insofern, Cholesterin kann nicht im Blut sich sozusagen frei befinden, sondern muss irgendwie transportiert werden. Und die Strukturen, die Cholesterin transportieren oder für Transport von Cholesterin durch Natur geschaffen wurden, das sind die Lipoproteine. Die bestehen aus Cholesterin und Phospholipiden, die sich in der Oberfläche befinden. Und in der Oberfläche befinden sich dann auch einige Proteine, die wir als Apoproteine bezeichnen. Und dann im Kern befinden sich die sehr stark hydrophobe Lipide wie Cholesterinester und Triglyceride. Und wenn wir nun denken, welche von diesen Lipoproteinen zur Akkumulation des Cholesterins in der Arterienwand beitragen können, da ist logische Antwort vermutlich diese, die am meisten Cholesterin haben. Und wenn Sie sich jetzt an die Verteilung von Cholesterin in diesen Lipoproteinen anschauen, da stellen Sie fest, dass die reichsten Lipoproteine in Cholesterin sind LDL und HDL. Und tatsächlich, diese Lipoproteine wurden sozusagen erstmal untersucht als mögliche Quellen von Cholesterin in der Arterienwand. Diese Untersuchungen wurden maßgeblich von Joe Goldstein und Mike Brown geprägt. Und und auf diesem Bild sehen Sie die beiden Herren, kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass sie 85 Nobelpreis in Medizin für ihre Entdeckungen gemacht haben, wofür eigentlich für die Untersuchungen, die sie bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie durchgeführt haben. Die familiäre Hypercholesterinämie ist eine Erkrankung, die sich durch sehr starke erhöhte Konzentration von Cholesterin charakterisiert. Und praktisch diese Erhöhung ist komplett durch LDL-Cholesterin bedingt. Hinzu kommen weitere Symptome wie Hautxanthome, Sehnenxanthome, Arcus lipoides, werde ich Ihnen gleich zeigen, und on top prämature Arteriosklerose. Bei Patienten mit Heterozygotie bei LDL, bei familiärer Hypercholesterinämie, beobachtet man Herzinfarkte schon im Jugend- oder sogar im Kindesalter. Ja? Also es ist klar, dass bei diesen Patienten wegen sehr stark erhöhter Cholesterinwerte in LDL eben zur Arteriosklerose kommen. Das zeigt schon, dass LDL etwa für Arteriosklerose unter Umständen verantwortlich werden kann. Hier noch die klinischen Zeichen der familiären Hypercholesterinämie. Sie sehen oben typische Sehnenxanthomen und diese Dame, so, die Ihnen allen bekannt ist, die Mona Lisa, hat man jetzt sich genauer angeschaut, und wenn man die Hände der Dame sich anschaut, dann sieht man tatsächlich Veränderungen, die möglicherweise darauf hinweisen, dass sie auch von familiärer Hypercholesterinämie gelitten hat. Welche Risiko erleiden dann Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie? Das ist, wie gesagt, sehr großes Risiko, und Sie sehen, dass das Überleben ohne Herzinfarkt bei den Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie ist sehr stark erniedrigt, und das betrifft nicht nur die Homozygoten. Also ich habe gesagt, dass bei Homozygoten das kann passieren, dass sie ganz schnell Herzinfarkt bekommen. Aber auch Heterozygoten, dem stark erhöhten Risiko exponiert sind. Und Sie können sich natürlich fragen, hat das irgendwelche Bedeutung? Ist das überhaupt klinisch relevant? Die homozygotische Form von familiärer Hypercholesterinämie ist sehr selten. Aber die heterozygotische Form ist gar nicht so selten. Also das ist die Häufigkeit, die so zwischen 1 zu 500, 1 zu 400 liegt. Ja? Das heißt, Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Sie mindestens einen so einen Patienten in Ihrer Praxis mal sehen werden. Und das ist dann aus diesem Grund, es ist wichtig, zu wissen, wie man das diagnostiziert. Wie Sie sehen, die Diagnosenraten in verschiedenen Ländern sind sehr unterschiedlich. Das heißt, in Niederlanden und auch in Norwegen und auch in Schweiz sind sie, in Island sind sie relativ hoch, oder Island eigentlich auch nicht so hoch, aber auf jeden Fall in den Niederlanden am höchsten. Warum? Weil sie dort entsprechende Screening-Programme eingeführt haben, die eben helfen, diese Patienten frühzeitig zu identifizieren. In Deutschland gibt es keine Daten. Also ich habe mit einem Spezialisten hier gesprochen, das ist Winfried Merz, ein Professor für Lipidologie sozusagen, behauptet, dass in Deutschland das etwa bei 10% liegt. Aber wie gesagt, belegbare Daten gibt es da dazu nicht. Es ist wichtig zu wissen, wann Sie die familiäre Hypercholesterinämie bei einem Patient unter Umständen, wann Sie an diese Diagnose denken sollten. Und Sie sehen hier, dass ein Kriterium ist, dass LDL-Cholesterin über 190 Milligramm pro Deziliter liegt, und dann kommt eine von zwei Bedingungen, entweder positive Familienanamnese oder aber Nachweis von Xanthomen oder Arcus coronae, also diese Symptomatik, über die ich schon gesprochen habe, wenn der Alter des Patienten unter 45 Jahre liegt. Dann kann man die klinische Diagnose familiäre Hypercholesterolämie stellen und dann kann man weiterführende genetische Diagnostik durchführen. Nun, wie entsteht eigentlich die familiäre Hypercholesterolämie? Das heißt, welche Diagnostik sollte dann, genetische Diagnostik sollte dann weiter veranlasst werden? Und das, was Sie hier sehen, ist ein LDL-Rezeptor. Das ist eben das Protein, welches von Goldstein-Braun identifiziert wurde. Und die Mutationen in diesem Protein, Sie sehen, das Protein ist sehr komplex mit verschiedenen Domänen. Und die Mutationen in diese Domäne führen eben zur Entwicklung der familiären Hypercholesterinämie. Warum? Was eigentlich macht LDL-Rezeptor? LDL-Rezeptor bindet LDL an der Zelloberfläche und diesen Komplex LDL-LDL-Rezeptor wird durch Makrophag aufgenommen, geht in Endosom, dort kommt es zur Degradation von Trennung von LDL-Rezeptor und LDL. LDL-Rezeptor kommt wieder zur Oberfläche, also es gibt einen Zyklus von LDL-Rezeptor und LDL in Lysosomen wird dann degradiert und durch diese Degradation wird Cholesterin freigelassen. Und diese Cholesterin hat jetzt zwei Wirkungen in der Zelle. Einerseits senkt Cholesterin oder fungiert Cholesterinspiegel in der Zelle sozusagen als Signal, welche zur Senkung von der Produktion von LDL oder der Expression von LDL-Rezeptor führt. Ja? Also Mengen an LDL-Rezeptor, die durch Zelle produziert werden, werden durch Cholesterin oder Erhöhung des intrazellularen Cholesterinspiegels gesenkt. Zweitens, Cholesterinsynthese wird auch gehemmt. Wir haben also zu tun mit seinem Homöostat-Mechanismus. Das heißt, je mehr LDL wird durch die Zelle, wie zum Beispiel Makrophag, aufgenommen, desto weniger Cholesterin wird produziert und desto weniger LDL-Rezeptor wird produziert. Und dadurch wird die Aufnahme des LDLs und somit die Aufnahme von Cholesterin gesenkt. Und das ist eine normale Situation. In einer normalen Situation haben wir eben diesen Homöostat. Dieser Homöostat operiert eigentlich in allen Zellen, nicht nur in Makrophagen, sondern in allen Zellen. LDL wird in eine normale Situation hauptsächlich durch Leber aufgenommen und dann die meisten Aufnahme erfolgt rezeptorabhängig und in Leber wird Cholesterin ausgeschieden in der Form von Gallensäuren und dadurch entledigt sich Cholesterin des Überschusses, der Organismus des Überschusses an Cholesterin. Bei familiärer Cholesterinämie, wo LDL-Rezeptor nicht funktioniert, wegen einer Mutation ist defekt, haben wir eine andere Situation. In diesem Fall funktioniert die Aufnahme von LDL in der Leber nicht mehr. Ja? Zumindest nicht mit eben auf dieser rezeptorvermittelte Weise. Und dann LDL geht praktisch in die Peripherie, wird außer Leber aufgenommen, zum Teil auch durch die Makrophagen in der Arterienwand. Und dadurch kommt es eben bei den Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie zur Akkumulation von Cholesterin in Arterienwand und zur prämaturen Entwicklung der arteriosklerotischen Läsionen, was letztendlich bei diesen Patienten zur Häufung der Herzinfarkten führt. Okay, dann, wenn LDL-Rezeptor für die Aufnahme von Cholesterin verantwortlich wird und diese LDL-Rezeptor bei den Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie defekt ist, dann können Sie eigentlich mir jetzt eine legitime Frage stellen, okay, LDL wird bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie nicht in Leber aufgenommen, weil der Rezeptor defekt ist, aber LDL-Rezeptor wird das dann auch in Makrophagen defekt. Ja? Wie es möglich ist, dass auch in Makrophagen die Aufnahme von LDL-Cholesterin bei diesen Patienten kommt, und zwar vermehrt. Das ist tatsächlich möglich. Es gibt allerdings andere Rezeptoren, die diese Aufnahme dann vermitteln, und das sind sogenannte Scavenger-Rezeptoren. Makrophagen in der Arterienwand produzieren, exprimieren Scavenger-Rezeptoren auf der Oberfläche, und diese sind in der Lage, LDL aufzunehmen. Voraussetzung allerdings für diese Aufnahme ist, dass LDL modifiziert wird. Das heißt, LDL wird auf gewisse Weise physikalisch verändert. Entschuldigung. Ein wichtiger und entscheidender Unterschied zwischen Aufnahme durch Scavenger-Rezeptor von LDL und Aufnahme durch LDL-Rezeptor ist, dass die Aufnahme durch Scavenger-Rezeptor nicht durch eine negative Rückkopplung reguliert ist. Das heißt, wenn LDL modifiziert wird und dem Makrophagen angeboten wird, dann frisst sozusagen Makrophage sein modifiziertes LDL bis geht nicht mehr oder bis sich die Schaumzelle entwickelt und irgendwann platzt diese Schaumzelle und dadurch entstehen die akkumuliert sozusagen Cholesterin in Arterienwand, formieren sich Cholesterinkristalle und am Ende entsteht voll entwickeltes Atherom. Welche Modifikationen sind das? Diese Modifikationen beruhen hauptsächlich auf der Tatsache, dass modifiziertes LDL nicht mehr im Gegenteil zur nativen LDL positive, sondern negative Oberfläche hat. Und diese Modifikationen können durch Oxidation, durch Glykosylierung, durch Enzyme, wie zum Beispiel Phospholipase oder Sphingomyelinase verursacht werden, oder auch durch Homocystein. Und wenn Sie sich an diese sozusagen Modifikationen anschauen, oder diese Modifikationen anschauen, dann sehen Sie, dass sie etwa den verschiedenen epidemiologischen Risikofaktoren der Arteriosklerose und des Herzinfarktes entsprechen. Zum Beispiel Oxidation ist ja verstärkt bei den Patienten, bei den Personen, die rauchen. Ja? Glykosinierung sehen wir bei welchen Patienten? Bei den Patienten mit Diabetes. Und Sie wissen, dass Patienten mit Diabetes mit erheblichen erhöhten koronarem Risiko rechnen müssen. Phospholipase A2 und Sphingomyelinase werden freigesetzt vermehrt während der Entzündung. Und Entzündung ist auch ein Risikofaktor der Arteriosklerose bzw. des Herzinfarktes. Also dadurch sieht man, dass sozusagen die theoretische Erkenntnisse erklären uns schon teilweise die Beobachtungen, die man in epidemiologischen Studien gemacht hat. Nur eben, welche Hinweise liefern uns die epidemiologischen Studien darauf, dass LDL tatsächlich eine so entscheidende Rolle in der Pathogenese der Arteriosklerose spielt? Und da sehen Sie die Ergebnisse einer Meta-Analyse, das heißt Zusammenführung sozusagen von mehreren Studien. Diese Meta-Analyse wurde auch in 68 Studien mit 300.000 Patienten gemacht. Und Sie sehen, dass je höher LDL-Spiegel im Plasma ist, desto höher ist auch ein koronares Risiko. Und diese Erhöhung ist auch oder bleibt geltend auch nach Adjustierung für andere Risikofaktoren. Das heißt, dass daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, dass LDL tatsächlich ein unabhängiges Risikofaktor der koronaren Herzerkrankung und auch, obwohl weniger ausgeprägt, des ischämischen Schlaganfalls ist. Umgekehrt, es gibt Medikamente, die LDL, die Cholesterinspiegel im Plasma senken, hauptsächlich dadurch, dass sie LDL-Cholesterinspiegel senken. Und bei allen Studien, zumindest allen großen Studien, die bisher durchgeführt wurden, mit diesen Medikamenten, es handelt sich hier natürlich um Statinen, wurde beobachtet, dass durch Anwendung von Statinen und daraus entstehende Senkung des LDL-Cholesterinspiegels kommt es auch zur Senkung der Herzinfarktrate, also zur Reduktion des koronaren Risikos. Und in dieser Meta-Analyse aus 14 Statinstudien bei insgesamt 90.000 therapierten Patienten sehen Sie, dass die Absenkung der LDL-Cholesterin mit Statinen um etwa 40 Milligramm pro Deziliter die Gesamtmortalität um 12% sinkt, die Corona-Mortalität um 19%, die Corona-Agnisse etwa um 25% und Schlaganfall um 17%. Das ist also tatsächlich ein Beweis, dass Senkung von HDL durch eine Intervention die Effekte bringt, die sozusagen die von der Theorie der Arteriosklerose-Entstehung vorausgesagt wurde. Also das zu sagen, das ist ein definitiver Beweis, dass LDL tatsächlich eine kausale, pathogenetische Rolle in der Entstehung der Arteriosklerose hat. Ich möchte hier noch kurz erwähnen, eine Entwicklung aus den letzten Jahren, die zur Entstehung von neuen Medikamenten gegen Hypercholesterolemie und gegen Arteriosklerose geführt hat, nämlich die Entdeckung von PCSK9 und der Rolle dieser Proteine, das ist Proprotein-Konvertase Subtilisin-Kexin-Typ-9, also wir nennen das kurz PCSK9, in LDL-Metabolismus in der Arteriosklerose. PCSK9 ist eine Protein, welche den Abbau von LDL-Rezeptor reguliert. Und zwar so, dass der Abbau von LDL-Rezeptor durch diese Proteine dann gehemmt wird. Das heißt, bei den Patienten, die sogenannte Gain-of-Function-Mutation im PCSK9 haben, das heißt, bei denen PCSK9 effektiver wirkt, ja, also mehr aktiv ist, sieht man die Plasma-Cholesterin-Werte und sieht man auch die Symptomatik, die eigentlich sehr ähnlich ist wie diese, die in familiärer Hypercholesterinämie wegen LDL-Rezeptordefizienz beschrieben wurde. Eigentlich wurde man auf PCSK9 aufmerksam, als man die familiäre Hypercholesterinämie-Fälle gefunden hat, ohne Mutationen in LDL-Rezeptor. Ja? Dann hat man gesucht auf sozusagen nach weiteren Proteine, die unter Umständen hier eine Rolle spielen, und dadurch ist man auf PCSK9 gestoßen. Wenn also PCSK9 Gain of Function Mutation, also die Aktivität verstärkende Mutationen, zu einem Bild der familiären Hypercholesterinämie führen, dann bei Loss-of-Function-Mutation, also bei den Mutationen, wo es zu defekte Funktion kommt, muss das eigentlich umgekehrt sein. Und das ist tatsächlich der Fall. Das heißt, bei den Patienten mit Loss-of-Function-Mutation, also bei den Patienten, bei denen die Funktion von PCSK9 defekt ist, beobachten wir die Senkung von LDL-Spiegel oder LDL-Cholesterinspiegel etwa in der Größenordnung von 30%. Ja? Also das etwa, was wir auch bei den Patienten beobachten, die mit Statinen behandelt werden. In den Statinstudien haben wir normalerweise die Senkung von LDL-Cholesterinspiegeln etwa zwischen 20% und 40% beobachtet. Wenn Sie sich hier jedoch anschauen, wie ist die Senkung des Risikos bei diesen Patienten, dann sehen Sie, dass die Senkung des Risikos, des koronaren Risikos bei diesen Patienten etwa um 90% ist. Also viel, viel mehr als das, was wir bei den Patienten, die mit Statinen behandelt wurden, beobachten. Warum ist das so? Vermutlich deswegen, weil diese Patienten zeigen diesen Defekt von Anfang des Lebens. Und ich habe Ihnen gesagt, dass die ersten Veränderungen in der Arterienwand, die erste Ansammlung von Cholesterin, Makrophagenentstehung von Schaumzellen und Fettdistrix eigentlich schon in Kindheit passiert. Also diese Patienten, Loss-of-Function-Patienten, diese Personen, die Loss-of-Function-Mutationen haben von PCSK9, da haben wir praktisch einen Effekt, als ob sie dann von der Kindheit schon mit Statinen behandelt wurden. Und deswegen ist die Senkung von Risiko so massiv. Ich muss sagen, das sind Glückspilze sozusagen, weil bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie Herzinfarkt bekommen oder sonstige Erkrankungen, die auf Arteriosklerose sozusagen, wegen Arteriosklerose entstehen, wesentlich niedriger ist als in sozusagen sonstigen Populationen. Und diesem Prinzip von PCSK9 wurde kürzlich auch genutzt, um neue Medikamente gegen koronare Herzerkrankung zu entwickeln. Ich habe Ihnen gesagt, dass viele von Patienten, also viele vielleicht nicht, aber ein schon nicht kleiner Teil von Patienten, die mit Statinen behandelt werden müssen, hat eigentlich Statinenunverträglichkeit. Also diese Medikamente können unter Umständen auch als sozusagen Alternative für Statinen benutzt werden. Und das sind die Ergebnisse von relativ neuer Studie von 2017, wo die Patienten mit Evolocumab, das ist ein humanisiertes Antikörper gegen PCSK9, welcher auch die Funktion von PCSK9 blockiert, behandelt wurden. Sie sehen, dass bei diesen Patienten LDL-Spiegel massiv reduziert wurde. Ja? Das waren Patienten, die eine Standardtherapie bekommen haben mit Statinen. Das heißt, LDL-Cholesterin war schon bei diesen Patienten auf 90 reduziert. Das ist schon eine sehr starke Senkung. Und dann haben sie noch on top Evolocumab bekommen, da hatten sie LDL-Cholesterinspiegel zwischen 30 und 40. Also das ist eine massive Senkung und durch diese massive Senkung konnte man nach wenigen Monaten nach Randomisierung schon positive Effekte sehen und anschließend noch eine sehr sozusagen stark geprägte weitere Senkung des koronaren Risikos. Gut, ich habe Ihnen zunächst mal gesagt, dass man hat sich auf LDL und HDL fokussiert, weil diese Medikamente bei diesen Lipoproteinen hauptsächlich Cholesterin haben. Es gibt allerdings andere Gruppe von Lipoproteinen, die ebenfalls Cholesterin haben. Und hohes Gehalt von Cholesterin. Und diese Lipoproteine, um sozusagen die rauszufischen, sozusagen, da muss man sich kurz mit dem Metabolismus von Lipoproteinen von triglyceridreichen Proteinen beschäftigen. Sie wissen, dass zu diesen triglyceridreichen Proteinen gehören Chylomikronen und VLDL und dass diese zwei Lipoproteinen durch die Wirkung von Lipoproteinlipase, eines Enzyms, welches auf LDL an der Oberfläche von LDL gebunden ist, dann umgewandelt werden. Es kommt durch den Einfluss von LPL, also von Lipoproteinlipase, zum Abbau von Triglyceriden. Und was am Ende entsteht, ist ein Remnant-Lipoprotein, sozusagen ein Lipoprotein, welches durch Lipoproteinlipase keine Triglyceride oder wenige Triglyceriden mehr beinhaltet. Und das sind sogenannte Remnant-Lipoproteine oder auch IDL, also Intermediate Density Lipoprotein, bekannt sind. Und diese Lipoproteine, diese Remnant-Lipoproteine, werden auch von Leber aufgenommen durch LDL-Rezeptor oder durch sogenannte ApoL-Rezeptor. Aber weil Triglyceride in diesen Lipoproteinen praktisch abgebaut sind, dann entstehen am Ende Lipoproteine, die das beinhalten, was durch LPL nicht abgebaut wird, das heißt Cholesterin. Das heißt, durch Einfluss von LPL werden die eigentlich cholesterinreiche Remnante produziert. Diese Remnante können auch zur Entwicklung von Schaumzelle führen. Sie werden dann in Arterienwand reingehen und dort werden sie von Makrophagen aufgenommen und dadurch entsteht eine Schaumzelle. Und ein wichtiger Unterschied zwischen Remnant-Lipoproteinen und die aus triglyceridreichen Proteinen entstehen und LDL ist, dass die Aufnahme für die Aufnahme von Remnant-Lipoproteinen durch Makrophagen keine Modifikation notwendig ist. Die werden also quasi von Makrophagen als solche aufgenommen. Deswegen hat man so die Lipoproteine unterteilt auf the good, the bad and the ugly. HDL, das sind die möglicherweise protektive Lipoproteine. LDL, das sind die eigentlich Hauptlast der Arteriosklerose tragen. Aber die Remnanten tragen möglicherweise auch erheblich zur Entwicklung der Arteriosklerose bei. Und zwar dadurch, dass sie eben nicht modifiziert werden müssen, damit sie aufgenommen durch Makrophagen aufgenommen werden, werden sie zumindest von einigen Forschern sogar als gefährlicher als die LDL-Partikel betrachtet. Und das sieht man auch in epidemiologischen Studien, wo man eindeutig zeigen konnte, dass Koronarsterblichkeit und auch Gesamtsterblichkeit durch Remnanten Lipoproteine beeinflusst wird. Je höher ist die Konzentration des Cholesterins, welches mit remnanten Lipoproteinen assoziiert ist, desto höher ist das Koronarrisiko und auch Risiko des gesamten Sterblichkeit. Umgekehrt, die Senkung des triglyceridreichen Lipoproteins im Plasma, die als Quelle für die Remnanten gelten, führt auch zu reduzierten kardiovaskularen Risiko. Das sind wiederum Ergebnisse aus verschiedenen Studien, von denen Sie sehen, dass praktisch je mehr Senkung von Triglyceriden konnte man erreichen, desto niedriger war kardiovaskulares Risiko. Also denken Sie bitte daran oder nehmen Sie sozusagen das als Take-Home-Message, dass auch die triglyceridreiche Lipoproteine als Präkursoren für cholesterinreiche Remnanten für die Einschätzung des Risikos wichtig sind und diese Lipoproteine können auch unter Umständen als Target der Therapie gegen Arteriosklerose bzw. gegen koronare Herzkrankheit benutzt werden. Und ich komme jetzt noch haben wir noch 10 Minuten? Sie müssen eigentlich weiter. Ja, also gut. Dann ich versuche das in einem Crazy Tour in 5 Minuten zu sagen, wofür ich normalerweise Viertelstunde brauche. Woher stammen die Makrophagen der Arterienwand? Die haben wir eigentlich normalerweise in Arterienwand nicht. Ja? Also, die müssen irgendwie in Arterienwand gelangen. Woher? Makrophagen entstehen aus Monozyten. Und Monozyten sind im Blut. Das heißt, Monozyten müssen in Arterienwand gelangen und dort entwickeln sich aus Monozyten Makrophagen und Makrophagen nehmen oxidiertes LDL und entsteht Schaumzelle. Welcher Prozess ist Voraussetzung? Sogenannte endotheliale Dysfunktion. Diese endotheliale Dysfunktion ist durch verschiedene Faktoren, die eigentlich Risikofaktoren der Arteriosklerose sind, wie zum Beispiel Hypertonie, Hyperlipidämie, Rauchen, Homozystein oder Diabetes verursacht. Und diese führt sozusagen zur Aktivierung von Endothel, so dass Monozyten an Endothel sich angezogen fühlen sozusagen. Es werden die chemotaktischen Faktoren freigesetzt und dann gehen praktisch durch Endothel und in die Arterienwand, wo sie sich zu Makrophagen entwickeln. Es gibt also, Entschuldigung, es gibt also verschiedene chemotaktische Faktoren, die durch so aktiviertes LDL, aktiviertes Endothel produziert werden, die dazu führen, dass die Makrophagen sich, wie gesagt, angezogen fühlen. Und wenn sie in die Arterienwand gehen, kommt es zum welchem Prozess? Kommt es zum Prozess einer Entzündung. Das heißt, die Makrophagen in Arterienwand interagieren in Lymphozyten, die in geringen Mengen in Arterienwand vorhanden sind, aber sie sind doch dort vorhanden. Und durch diese Interaktion zwischen Makrophag und Lymphozyt kommt es praktisch zur lokalen Entwicklung der Entzündung in der Arterienwand. Und diese lokale Entzündung, wie wir heutzutage denken, spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Arteriosklerose. Und das Arteriosklerose heutzutage ist eigentlich als eine chronische, entzündliche Erkrankung angesehen. Das war noch vor 10 oder 15 Jahren komplett anders angesehen. Aber wie gesagt, heutzutage sehen wir auch Arteriosklerose als eine chronische, entzündliche Erkrankung. Und aus den epidemiologischen Studien sehen Sie, dass das tatsächlich so ist. Das heißt, je höher ist bei den Patienten der Spiegel von CRP, also eines Markers der Entzündung, oder aber Fibrinogenspiegel. Fibrinogen ist ja auch akute Phase-Protein und kann man sozusagen Fibrinogenspiegel als Entzündungsindikator benutzen. Also die Patienten, die hochere C-reaktive CRP-Werte oder hochere Proteinwerte haben, haben auch wesentlich erhöhte Wahrscheinlichkeit des Todes aufgrund einer instabilen koronaren Herzerkrankung. Umgekehrt, und das sind die Ergebnisse einer Cantor-Studie, die kürzlich publiziert wurde. Da wurde den Patienten mit sehr niedrigem Cholesterinwert, also von oder sehr niedrigen Cholesterinspiegel von 82 Milligramm pro Deziliter. Das waren die Patienten natürlich, die KHK-Patienten, die mit Statinen schon behandelt wurden. Deswegen war LDL-Cholesterin schon relativ gesenkt. Allerdings hatten diese Patienten erhöhte CRP-Werte. Und diesen Patienten hat man Canakinub verabreicht. Das ist eine Antikörper gegen Interleukin 1 Beta. Wie Sie wissen, Interleukin 1 Beta ist eine der Mediatoren von Entzündung, welche auch für die Entwicklung der Entzündung in Arterienwand wichtig ist. Und da kann man eben durch die Gabe von Canakinumab bei diesen Patienten wesentliche Senkung von CRP erreichen, ohne Senkung von LDL-Spiegel. Ja, bei diesen Patienten konnte man gezielt praktisch durch die Gabe von Canakinumab inflammatorische Prozesse stoppen bzw. verlangsamen und dadurch kam es bei den behandelten Patienten zur Senkung des CRP-Spiegels. Und welcher Effekt hatte das auf die Entwicklung von Arteriosklerose bzw. auf die Inzidenz von Herzinfarkt und Herztod? Das war auch signifikant reduziert. Das ist erster Beweis, wie gesagt, erst 2017, erster Beweis aus einer interventionellen Studie, dass die Hemmung der Entzündung tatsächlich koronares Risiko senkt, was wiederum bedeutet, dass Entzündung tatsächlich eine kausale Rolle in der Entwicklung der Arteriosklerose spielt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und möchte mich gleichzeitig entschuldigen, dass ich so beschleunigen musste. Ja, aber mein Kollege sozusagen war großzügiger, da muss ich mich ein bisschen einschränken. Danke sehr.